So, thank you, Helga.
Danke, Helga.
Thank you, everybody.
Danke an Sie alle.
Now in France, bonjour à tous. To speak about La Rouche,
um über La Rouche zu sprechen, ist über die Lösung zu sprechen und die Zukunft. Denn das, was er getan hat und jetzt noch tut, und wir sind sehr geehrt, dass ich darüber sprechen darf. Ich bin sehr gespannt, denn er ist hier, hier ist seine Frau und da ist Holly.
So, la pensée de La Rouche s'inscrit dans le devenir. La Rouche's thinking proceeds from the becoming as a science, which is the active principle of the economy. Le système financier transatlantique, and I put it in French.
Das transatlantische Finanzsystem, das auf der Anhäufung von Geld basiert, führt uns in Chaos und Krieg. Oder genauer, zu einer Kombination von beiden. Die vorigen Redner haben aufgezeigt, dass die heutige Welt gefährlicher ist als jemals seit dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Das System ist seiner Natur nach kriminogen. Gerechtigkeit ist zu einer wohlfeilen Ware geworden, während Betrüger in Scharen tätig sind und Schwindelgeschäfte betrieben werden, deren Gesamteffekt ist, dass sich unsere Aktienmärkte in riesige Orte des Verbrechens verwandeln. Zu groß, um unterzugehen, zu groß, um gesteuert zu werden, zu groß, um in den Knast zu wandern. Eine Industrie ungestrafter Korruption ist zur Norm geworden und hat die Präsidenten unserer Zentralbanken zu Geldfälschern gemacht. Die bloßen Geldbußen, die diesen Finanzkriminellen auferlegt wurden, geben diesen das Recht, ihre Schwindelgeschäfte weiterzuführen. Und die Geldbußen werden aus den Bankreserven zum Schaden der Beschäftigten, Anleger und sogar Aktionären beglichen. Die Megabanken reconnaissent, comme JP Morgan Chase, dans son analyse publiée le 28 mai 2013, heute räumen diese Megabanken offen ein, wie im Falle von JP Morgan Chase in einer Analyse vom 28. Mai 2013. Die Angleichung des Euroraums, die Hälfte ist geschafft. Dass sie beabsichtigen, demokratische Ordnung aufzulösen, um gegen ein widerspenstiges Volk zunehmend grausam Sparmaßnahmen durchzusetzen, was Lyndon LaRouche bereits in den 70er Jahren voraussagte, wird heute, nachdem es eingetreten ist, von all jenen aufgegriffen, die sich um die Zukunft der Menschheit sorgen. Denn Kriminelle treiben ihr Unwesen heute am helllichten Tage, während das fiktive Kapital aus Schulden und Finanzpapieren auf Kosten der Wohlstandsgewinnung in der Realwirtschaft wächst. Anders als jene Analysten, die sich am Weltuntergang weiden oder selektive Empörung heucheln, reagierte La Rouche von Anfang an auf diesen Umstand, indem er eine Alternative aufzeigte. Er attackierte nicht nur die Politik, die immer unerträglicher wurde und aufgrund der inneren Logik der Ausbeutung und durch die erneute Suche nach Lebensraum im Osten zum Krieg führt, sondern er schlug weltweit ein Win-Win-Projekt nach dem anderen vor. Nach dem Fall der Mauer, das produktive Dreieck zwischen Paris, Berlin und Wien, eine eurasische Landbrücke und zusammen mit seiner Frau Helga eine neue Seidenstraße und eine Weltlandbrücke für Frieden und gegenseitige Entwicklung. La Rouche sagte ohne zu zögern Nein, um sofort einen weiteren Entwicklungsbereich zu definieren. Als ich vor über 40 Jahren erstmals von seinen Ideen erfuhr, beeindruckten mich sofort drei Dinge. Erstens,
dass sein Konzept von Ökonomie nicht auf Statistiken und Währung basierte, sondern auf den schöpferischen Fähigkeiten des Menschen. Wie in Edgar Allan Poes Der entwendete Brief entgeht diese Tatsache unserer Wahrnehmung, obwohl ihre Realität ins Auge springt. Als ein von der amerikanischen revolutionären Tradition inspirierter Denker und als kritischer Leser von Karl Marx revoltierte LaRouche gegen malthusianische Vision des Club of Rome, der mit dem Finanzkapitalismus die Methode linearer Extrapolisation bestehender Ressourcen teilt, ohne zu berücksichtigen, dass der menschliche Geist zu Entdeckungen fähig ist.
Einzigartig an LaRouche ist, dass er in seinem ersten Schritt der Ablehnung bereits das Fundament der erforderlichen Alternative einbaut. Kritisieren, ohne einen Ausweg aufzuzeigen, argumentiert er häufig, führe nur zu Pessimismus oder noch schlimmer zu destruktiver Gewalt. Die herrschende Weltordnung zu kritisieren, ohne eine Alternative anzubieten, führt nur zu gehässigem Nihilismus, der im 20. Jahrhundert schrecklicher Verwüstung nach sich zog oder erneut heute in Europa zu Fremdenfeindlichkeit und Kommunikatorismus führt. LaRouches Ansatz geht über Deduktion und Induktion hinaus. Auf Grundlage seines unerschütterlichen Willens, das soziale Umfeld zu ändern und es menschenwürdig zu machen und das mit universeller Empathie, wie ich auf Französisch sagen würde, hat er immer laut ausgesprochen, was er dachte. Er definiert sich und handelt wie ein Mensch, der in der Zukunft lebt und lässt sich von jenen inspirieren, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, aus Sackgassen herauszufinden. Da sie unfähig waren, Realitäten zu entdecken, die über die egoistische Sphäre der Sinneswahrnehmung hinausreichen. Das heißt, mit jener Agape, die uns Menschen von allen anderen bekannten Gattungen unterscheidet. Das Zweite, das mich in seinem Denken beeindruckt hat, ist, dass er verstand, dass die liberale Ideologie per Definition keine Ausrichtung hat und deshalb alle Überschreitungen zulässt. LaRouche begriff sofort, dass die moralische Entartung, wie sie Woodstock und der Mai 1968 hervorbrachten, ein Jahrzehnt später zur Deregulierung der Finanzmärkte und zu jener Gier führen würde, die Verbrechen hervorbringt. Er zeigte auch, dass die destruktiven Folgen der Abkopplung des Goldes vom Dollar im August 1971, eine Entscheidung, die die Welt wie einen Hühnerstall ohne Schutz den Finanzfüchsen und Margaret Thatchers Big Bang vom 27. Oktober 1986 auslieferte, der City of London die wildesten Finanzspekulationen sämtlicher Finanzrichtungen auf der Welt eröffneten. 1999 verurteilte LaRouche dann die Aufkündigung des Franklin Roosevelts Glass-Steagall-Gesetz nicht als technische Maßnahme, sondern als Lizenz an die großen Finanzinstitute zum Plündern in jedem Dschungel, den sie sich auf diese Weise selbst geschaffen haben, wodurch ganze Nationen unfähig wurden, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Gleichzeitig, und das ist ein zusätzlicher Beweis seiner Originalität, warnte LaRouche, dass der ungezügelte Liberalismus, ähnlich wie dem, der in den 30er Jahren grassierte, zu faschistischen Machtübernahmen führt, wie es jetzt offen in dem Bericht von J.P. Morgan Chase zugegeben wird. Ich erinnere mich, dass LaRouche einmal sagte, Wirtschaftsliberale und finanzielle Freidenker seien wie Säufer. Sie stopfen Finanzhitte in sich hinein, haben über das Wochenende einen Kater und wachen am Montagmorgen als Faschisten wieder auf. Während einer Debatte mit dem populären keynesianischen Ökonomen Abba Lerner vom New Yorker Queen's College am 2. September 1971 brachte LaRouche Lerner zu der Aussage, dass wenn die Welt die Politik von Thieme Schacht unterstützt hätte, Hitler und seine Kriege und die Konzentrationslager nicht nötig gewesen wären. Man beachte, dass Schacht Hitlers Finanzminister und der Finanzzauberer war, der Hitlers Aufstieg zur Macht organisierte, mit voller Rückendeckung der City und der Wall Street drastische Sparpolitik und Finanzmanipulationen durchsetzte. 1971 propagierte Lerner seine liberal-autoritäre Politik für die brasilianische Militärjunta, eine Politik, die zwei Jahre später von Pinochet und den argentinischen Generalen übernommen wurde, die dann zu den bekannten Gräueln führte. Seit diesem Jahr, 1971, wurden amerikanische Journalisten angewiesen, den Namen LaRouche nicht mehr zu erwähnen. Und wenn dies unumgänglich wäre, ihn zu verleumden und seine Aussagen zu verdrehen. Das kommt nur für jene überraschend, die nie zwischen 1930 und 1938 die amerikanische und britische Presse gelesen haben. Nach einem politischen Prozess 1989, der von allen, die sich damit befasst haben, als völlig abgekartetes Spiel bewertet wurde, darunter auch Gaullisten des französischen Widerstands, wurde LaRouche zu 5 Jahren Haft verurteilt, an deren Ende er noch kampfentschlossener war. Das Dritte, das mir auffiel, ist LaRouches Fähigkeit, die Welt als ein Ganzes zu sehen, das sich in einem ständigen Werdeprozess befindet. Als amerikanischer Patriot suchte er immer so weit wie China, wie die Moslems sagen würden, was andere Patrioten auf der Welt beigetragen haben, und setzte sich für einen Dialog der Kulturen und Zivilisationen ein. Die schöpferischen Fähigkeiten der Menschen wurzeln in den Werken der klassischen Kultur. Klassisch in dem Sinne, dass sie in jedem Menschen das Beste wachruft, um seinen oder ihren Entdeckerprozess, Entdeckergeist anzuregen, wobei Kunst und Wissenschaft gleichermaßen voranschreiten. Hierin liegt auch, wie LaRouche betont, die Bedeutung Einsteins, die von einem Gedankenexperiment im physischen Universum ausging. Was er durch sein tägliches Geigenspielen in der Begleitung von Mozart und Beethoven wachhielt. Am anderen Ende steht Bertrand Russell, der Philosoph des britischen Empire, der von mathematischen Prinzipien in einem aus Axiomen und Postulaten zusammengesetzten Universum ausging, aus dem er folglich in kleinstmöglichen Zahlen die logischen Eigenschaften ableitete. Einstein sagte, ich bin zwar im täglichen Leben ein typischer Einspänner, aber das Bewusstsein der unsichtbaren Gemeinschaft derjenigen anzugehören, die nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit streben, hat das Gefühl der Vereinsamung nicht aufkommen lassen. Das gleiche Bewusstsein hat auch LaRouche immer inspiriert. Selbst im Gefängnis hat er wegen seines persönlichen Einsatzes den Mut sinken lassen. Dieses Bewusstsein hat ihn auch angehalten, Russells Ideologie zu bekämpfen, jene destruktive Prägung, die unserer Gesellschaft immer noch anhängt. Die imperiale Ideologie hinter der Logik einer endlichen Welt, die Fortschritt verhindert und verlangt, dass sich die wenigen, Zitat, fruchtbaren Rassen gegen die fruchtbaren mit Methoden verteidigen, die zwar abscheulich, aber notwendig sind. Zitat von Russell 1923. Man betrachte alles, wogegen LaRouche heute kämpft. Von den kriminellen Provokationen der NATO bis zu der Entvölkerungspolitik. Wir haben es mit der unerbittlichen Folgerichtigkeit einer Kultur des Todes zu tun. Und wir müssen gegen diese Logik kämpfen, wenn die Welt eine Zukunft haben soll. Grundlage des Übels ist die Vorstellung einer endlichen Welt, die einmal geschaffen wurde und in der die von den Menschen eingesetzte Technologie nicht dazu dient, die Lebensbedingungen aller zu verbessern, sondern sie zu unterdrücken und letztlich zu zerstören. LaRouches Methode der physischen Ökonomie muss zuallererst als Gegenpol zu einem auslaufenden Universum verstanden werden, das nicht die notwendigen Ressourcen hervorbringen kann, um der Weltbevölkerung eine Zukunft zu ermöglichen. Jene, die sich selbst als Realisten und rational bezeichnen, folgen nur den Spielregeln des Systems und tragen damit zu dessen Kollaps bei, indem sie sich innerhalb des Systems bewegen, ohne es zu bekämpfen. Wir sind jetzt an einem Punkt in der Geschichte angelangt, wo wir einen Systemwandel, ein gerechtes Konzept von Wirtschaft und des Menschen brauchen, um unser aller Überleben zu sichern. Geld hat keinen Eigenwert. Es ist lediglich ein Instrument, das Wert schafft durch das, was es in Gang setzt. Welches Ziel soll von diesem Ausgangspunkt erreicht werden? LaRouche meint, das Ziel einer Wirtschaftspolitik, die diese Bezeichnung verdient, ist die Schaffung der bestmöglichen Bedingungen für die Entwicklung der schöpferischen Fähigkeiten der Menschen, die in einer entsprechend organisierten Gesellschaft leben. Gesundheitsversorgung, Bildung, Forschung und so weiter. Das entscheidende Wirtschaftskriterium ist nicht billig kaufen und teuer verkaufen oder die Anschaffung seltener Güter, die andere nicht haben, sondern die Erhöhung der auf eine Gesellschaft bezogenen potenziellen Bevölkerungsdichte, wie es LaRouche nennt, was relativ hier wirklich bedeutet. Das heißt, die Tragfähigkeit auf Grundlage der ständigen Einführung neuer Technologien infolge der Anwendung von Entdeckungen neuer physikalischer Prinzipien. Der russische Wissenschaftler und Raumfahrtexperte Pobis Kuznetsov nannte dieses grundlegende Kriterium das L. L für LaRouche. Somit zielt die physische Ökonomie im Gegensatz zur monetaristischen Ökonomie, in der Geld einen Eigenwert besitzt, darauf ab, das L zu erhöhen, die transformative Kraft als Funktion der potenziellen realen Entwicklung der Gesellschaft pro Kopf, pro Oberflächeneinheit und pro Haushalt. Es geht nicht darum, eine bestimmte Technologie bis zu ihrer Grenze zu maximieren, weil dadurch eine fortschreitende Abnahme von Energie verbunden ist, sondern dieser Verlust muss dadurch überwunden werden, indem neue Formen der Produktion eingeführt werden. Das bedeutet mehr freie Energie im Verhältnis zu dem, was zur Erhaltung des Systems erforderlich ist. Mit Blick auf Energie wie auch Technologie besteht die Aufgabe darin, die Energieflussdichte pro Kopf, pro Oberfläche und pro Gewichtseinheit des verwendeten Materials zu erhöhen. Dadurch definiert sich zum Beispiel die relative Überlegenheit der Kernkraft im Vergleich mit anderen Formen der Energieproduktion. Aber auch ihre Unterlegenheit, wenn man auf der Ebene der Kernspaltung mit Druckwasserreaktoren der 60er Jahre von Westinghouse verbleibt. Fortschritt definiert sich durch den Übergang zu produktiveren Kernkraftwerkskonzepten der vierten Generation und zur Kernfusion. So gesehen ist die Kernenergie keine technische Methode in einer bestimmten Zeit, sondern eine von menschlicher Schöpferkraft getragene und weitergeführte Dynamik. Die physischen Beschränkungen, die die Kernenergie über heutige Methoden hinausführen wird, sind die Herausforderung der Raumfahrt, bei der die Kernfusion entscheidend ist, und viel später auch Materie-Antimaterie-Reaktionen. Ist das Tagträumerei? Nein, denn all diese Dinge existieren in einem Universum in ständiger Schöpfung. Und die zunehmende Beherrschung dieser Prinzipien kann nur auf einer Kooperation der verschiedenen Teile der für ein gemeinsames Ziel vereinten Menschheit basieren. Wir haben über die unipolare und multipolare Welt gesprochen. Kurz gesagt, hierin liegt die Bedeutung des Friedens durch gegenseitige wirtschaftliche Entwicklung nicht so sehr durch das zu erreichende Ziel, sondern durch die notwendige Mobilisierung zu dessen Erreichen und die Qualität der Entwicklung jener, die daran beteiligt sind. Lynn LaRouche hat immer auf die Qualität kooperativer Arbeit als Schlüssel zum Erfolg seiner Methode verwiesen. Ich mag dieses Wort nicht so sehr, weil es im Französischen sehr formal klingt, weswegen ich die Bezeichnung Entdeckergeist bevorzuge, welche die Ökonomie zur schönsten aller Wissenschaften macht, da sie ihre ständige Anwendung erfordert. Stellen Sie sich Kinder und Jugendliche vor, die physikalische Prinzipien neu entdecken und mit ihnen experimentieren. Einige von Ihnen mögen das schon einmal gesehen haben. Im Gegensatz zur Bertrand Russells Methode, in diesem Fall ist es definitiv eine Methode, genauso wie René Descartes Abhandlung über die Methode, bei der Kinder nichts lernen und nur Formeln aufsagen können. Entdecken Kinder hierbei als kleine Einsteins, wie die physische Ökonomie aufgebaut ist. Hier unter diesen Kindern und Jugendlichen beginnt die physische Ökonomie im Dienste des Menschen, wie sie LaRouche vorschwebt. Aus welcher Quelle wird diese Ökonomie gespeist? Für LaRouche kommt dies weder aus Zinsen noch Steuern, aus irgendwelche Geldwerte, sondern vielmehr aus der Vorwegnahme der Erschaffung dessen, was durch produktive Kreditschöpfung möglich wird. während sich das angelholländische System, um es zu wiederholen, auf Besitz und monetäre Emissionen sowie auf die Kontrolle der Zentralbanken durch eine Finanzoligarchie gründet, ist das Hauptmerkmal von LaRouches amerikanischem System der produktive Kredit. Das heißt, die einem Land übertragene Vollmacht, Kredit für große Projekte zu schöpfen, die darauf abzielen, das L und die Energieflussdichte von Energie und Technologie zu erhöhen. Alexander Hamilton, der das amerikanische System der politischen Ökonomie gründete, teilte diese Sicht, die in Europa wenig bekannt ist. Hamilton fügte Artikel 1 Absatz 8 in die amerikanische Verfassung ein, welcher den US-Kongress ermächtigt, Kreditbriefe der Regierung zugunsten des Schatzamtes auszugeben, das sich seinerseits an die Nationalbank wendet, um die Zuteilung dieser Kredite zu koordinieren. Dieses Konzept öffentlichen Kredits definiert den eigentlichen Charakter von Schulden neu. Als Intention der Regierung, eine von ihr als notwendig erachtete Maßnahme einzuleiten und sich deren Umsetzung zu verschulden. Schulden gibt es, aber ohne dass dabei Geld im Umlauf. Kreditgeld ist lediglich ein Werkzeug, mit dem staatlicher Kredit übertragen wird, aber ohne Liquidität. Dieses System öffentlichen Kredits definiert Wert somit als Mittel, um die Produktivkräfte der Arbeit zu erhöhen. Wie oben gesagt, pro Kopf, pro Oberflächeneinheit, pro und pro Einheit verwendeten Materials. Somit steht die physische Ökonomie im Dienste der Menschen, sodass die materiellen Güter, die aus dem vom Projekt selbst generierten Einkommen stammen, die Schulden zurückzahlen können. Geld hat nur einen Wert, wenn es mit der Kreditvergabe in Verbindung steht. In diesem Sinne kann man von einem Anti-Wucher-System sprechen. Abraham Lincoln sagte, der Mensch ist nicht das Tier, das arbeitet, sondern er ist der Einzige, der seine Verarbeitung verbessert. Auf diese Art Verbesserung und nicht auf Geldspekulation oder Hoffnung auf Finanzprofite gründet das hamiltonische System, ein System, das von Lynn LaRouche erweitert und verbessert wurde. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu dem, was in den Vereinigten Staaten und Europa vorherrscht, wo Nationalbanken und das öffentliche Kreditsystem unterdrückt werden. In den USA ist die Verfassung so weit pervertiert worden, dass die Ökonomie den Megabanken und der Wall Street ausgeliefert wurde. In Europa war es die destruktive Entwicklung der Europäischen Union, mit der der Kredit der Nationen den gleichen Megabanken unterstellt wurde. Das Ergebnis ist das, was wir zu Beginn dieses Vortrags festgestellt haben, die finanzielle Ausplünderung und eine Welt, die wie in den 30er Jahren auf Krieg zusteuert, wenn nichts dagegen unternommen wird. LaRouches Ansatz wurde teilweise übernommen bei der Schaffung der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und dem chinesischen Ein-Gürtel-Eine-Straße-Projekt der neuen Seidenstraße, deren Kreditinstitutionen wie die neue Entwicklungsbank der BRICS jetzt kürzlich mit doppeltem Kapital ausgestattet ist und deren Verträge in den Währungen der Mitgliedstaaten und nicht in Dollar oder Euro abgeschlossen werden. Dort liegt die Hoffnung. Sie liegt nicht in unserem transatlantischen System, das vor die Wand fährt. Lassen Sie uns den Kontext der vorigen Welt verlassen und für die Welt danach kämpfen. Stellen wir uns Teams von Wissenschaftlern, Ingenieuren, von qualifizierten Technikern und Facharbeitern vor, die ihre Fähigkeiten und ihr Know-how auf eurasischer und weltweiter Ebene bündeln und denen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um ihre Fähigkeiten umzusetzen und ständig zu erweitern. Stellen wir uns vor, dass sie einen neuen Geist der Zusammenarbeit und der Win-Win-Partnerschaft ausstrahlen, die Methode von Lynn LaRouches physischer Ökonomie. Stellen wir uns vor, dass die Vereinigten Staaten und wir Europäer unser Sendungsbewusstsein und unsere Verfassungsprinzipien wiederentdecken. Geht es nicht darum, in der Ode an die Freude, die leider zur Banalität herabgesunken ist? Nehmen wir sie von uns, von denen zurück, die Europäische Union verfälscht haben und bauen wieder ein wirkliches Europa der Projekte und Vaterländer und darüber hinaus eine Entente, eine Détente, eine Kooperation zwischen allen Ländern auf der Welt. Durch derartige Projekte und dem, was sie inspiriert, können wir in uns selbst wieder die Selbstachtung herstellen, um das herrschende Raubtiersystem hinter uns zu lassen. Die Herausforderung Larouches lautet, im 21. Jahrhundert alle Mittel der physischen Ökonomie im Dienste der Menschheit in Gang zu setzen, um durch gegenseitige Entwicklung Frieden zu schaffen. Während in einem 20. Jahrhundert von Finanzimperien und Russell-Ideologie für Krieg mobilisiert wurde. Die physische Ökonomie kann zur schönsten aller Wissenschaften werden, da es das Gute produziert und weitergibt. Sie ist die Wissenschaft des menschlichen Geistes. Larouche zeigt uns den Weg der Hoffnung, der nicht mit Rosen gepflastert ist, sondern ein Weg des Kampfes ist. Es ist somit unsere Überzeugung, dass der Mensch zum Gestalter des Universums werden kann und muss, indem er Bereiche erforscht, die unbekannt sind, aber bewältigt werden können, da wir das Schöpfungsprinzip in uns tragen. Deswegen lassen Sie uns erschaffen für die noch ungeborenen Generationen, lassen Sie uns erschaffen für den Frieden und gegenseitige Entwicklung. Das ist das Prinzip des gemeinsamen Wohls der Menschheit. Das ist unsere Mission und das ist unsere Natur.
Failing, because failing is not human and failing is not Larouchian. Thank you.